Bouger, Bouger, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
Wir, fünf Sportstudierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch auch im April bei Bouger Bouger begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Flori Mühlemann und mit mir am Mikrofon steht mein geschätzter Kollege Luca Zuller.
Ja, hallo Florin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir sind heute wiederum nicht alleine, sondern begrüßen Dr. Sophia Anzeneder und wir sprechen mit ihr über Bewegung und exekutive Funktionen.
Ja, vielleicht ganz kurz zu Sophia. Sophia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern in der Abteilung Sportpädagogik.
Ja, genau. Du bist Dozentin am Institut für Primarstufe an der FHNW. Ich habe mich gefragt, wo ich das geschrieben habe. Bist du in Olten, in Muttenz, in Bruck? Wo bist du stationiert?
Unterschiedlich.
Musst du dann für die Vorlesung?
Je nach Semester, genau. Das Prinzip der FNW ist, dass wie die Studierenden einen Standort haben und die Dozenten dann rotieren können zwischen den drei Standorten.
Auch sympathisch. Und da müssen eigentlich alle, die Primarlehrpersonen werden, irgendwie bei dir vorbei in deiner Vorlesung.
Die das Glück haben, ja.
Alles klar.
Aber gut, wir haben jemanden bei uns, die weiß, wie es ist zu pendeln. Da können wir uns anschließen. Mhm. Und zuletzt steht da bei mir noch, ja, du hast einen psychologischen Zugang zum Themenbereich Sport. Du beschäftigst dich sehr viel mit der Forschung rund um die Förderung der kognitiven Funktionen durch Bewegung bei Kindern und Jugendlichen. Stimmt das auch?
Ja, genau.
Super.
Ja, also bei deiner Vorstellung haben wir gehört, dass du dich in deiner wissenschaftlichen Arbeit eigentlich mit der Verknüpfung von Bewegung und Kognition interessierst. Ja, woher kommt dieses Interesse, vielleicht auch Faszination?
Ich denke, wegen persönlichen Gründen. Also ich bin in einer bewegungsaffinen Familie aufgewachsen. Und dann habe ich, wie ich bereits gesagt habe, Psychologie im Studium gehabt oder Entwicklungspsychologie im Bachelor und dann klinische Psychologie später. Mhm. Und ich habe wie den Wunsch immer gehabt, irgendwas für die Gesundheitsförderung der Kinder zu machen. Und somit habe ich den ersten Zugang in der klinischen Psychologie gefunden und habe mein Praktikum im Spital gemacht mit krebskranken Kindern und kam dann eigentlich nach Bern, weil genau in der gleichen Zeit ein spannendes Projekt hier an der Uni Bern lief, genau mit krebskranken Kindern. Mhm. Das BrainFit-Projekt von Mirko Schmidt und Valentin Benzing. Und ich habe dann so den Zugang gefunden und dann bin ich von Rom nach Bern gezogen und dann hier habe ich das Doktorat abgeschlossen.
Okay, also eigentlich bist du wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln an der FHNW, bist ja bei der Professur für Entwicklungspsychologie tätig, das heißt wieder back to the roots.
Ja, genau.
Sehr cool, sehr cool. Ja, ich muss dir ehrlich sagen, wir haben ja auch schon Vorlesungen bei dir genießen dürfen und ich fand es immer unglaublich schwierig zu unterscheiden, was geht jetzt unter Kognition, wie wird der Begriff verstanden, wie lässt sich diesen trennen? Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was unter Kognition verstanden wird und worin er sich auch unterscheidet zum Denken oder zur Konzentration? Ja, so ein bisschen hier ein Update geben.
Also Kognition ist erstmal ein Sammelbegriff und damit sind alle kognitiven Prozesse gemeint, die für den Erwerb, Organisation, Speicherung und Anwendung von Wissen zuständig sind. Mhm. Und das unterscheidet sich, oder zumindest in diesem Sammelbegriff sind dann verschiedene einzelne Funktionen drin, wie beispielsweise die Konzentration, also die willentliche Lenkung unserer Aufmerksamkeit oder das Gedächtnis oder beispielsweise die exekutiven Funktionen, die wir heute thematisieren. Und der Unterschied zum Denken ist, dass mit Denken, also alltagssprachlich verwenden wir den Begriff, um grundsätzlich die Denkleistung zu definieren, unsere kognitive Leistung, Kopfleistung zu nennen. Mhm. Wenn wir es jetzt wissenschaftlich anschauen, wäre es so vom Englischen her das Reasoning, also das logische Denken, das Entscheiden zwischen verschiedenen Informationen, um planmäßiges Verhalten einzusetzen. Und man hätte sonst noch das kreative Denken, also es hat wie verschiedene Facetten dann noch von dem Ganzen.
Okay. Ja, wie angekündigt wollen wir eigentlich heute über exekutive Funktionen sprechen oder den Fokus darauf legen. Ja, vielleicht kurz, wie lassen sich diese im Begriff Kognition einordnen?
es ist ein Teilaspekt unserer Kognition. Wir könnten sie auch als Orchestradirigenten aller anderen kognitiven Prozesse nennen, weil es sind wichtige kognitive Funktionen, die uns ermöglichen, eigentlich unser Verhalten oder Selbstregulation ermöglichen. Mhm. Also die Kontrolle von Gedanken und Verhalten, damit wir eben planmäßig, zielgerecht, situationsangepasst handeln können.
Also klingt ja schon sehr wichtig für Schülerinnen und Schüler.
Mhm, definitiv. Sie haben eine zentrale Rolle für den Lernprozess. Ja, die kommen im Einsatz, wenn beispielsweise Kinder sich auf ein Arbeitsblatt konzentrieren müssen und das Getuschel umherum ignorieren. Das ist die sogenannte Inhibition, also die kognitive Inhibition. Mhm. Aber auch wenn Kinder beispielsweise warten müssen und erst, wenn sie aufgerufen werden, die Antwort geben und nicht einfach hereinplappern, das wäre eher eine Inhibition des Verhaltens. Sie kommt zum Tragen, wenn wir zum Beispiel Matheaufgaben lösen müssen und so Zwischensummen im Gedächtnis behalten müssen oder auch beispielsweise Regeln wie Punkt vor Strich anwenden müssen. Das ist das sogenannte Arbeitsgedächtnis, also Informationen speichern und ändern. Und schlussendlich auch, wenn die Kinder beispielsweise ihre Aufmerksamkeit zwischen dem Arbeitsblatt und dann wieder zur Lehrperson lenken müssen. Das wäre die sogenannte Flexibilität, also das Wechseln von Aufmerksamkeit oder Verhalten je nach wechselnden Umweltbedingungen.
Genau, das waren so diese drei kernexekutiven Funktionen, wenn ich das richtig gelernt habe. Ja,
bringst du sie noch zusammen?
Ja, Shifting, Inhibition und... Nein, du musst mir helfen.
Hier Working ist Memory auf Englisch. Also das wäre eben Inhibition auf Deutsch. Das Shifting wäre die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis.
Ja. Ich wollte mich noch erinnern, es gibt ja auch noch diese, und das habe ich dann meistens nicht mehr verstanden, diese übergeordneten exekutiven Funktionen. Kannst du auch noch ein bisschen ausführen? Was ist das noch zusätzlich?
Also ihr spricht hier ein gewisses Modell an, wie man das Ganze konzipiert hat. Oder? Und zwar basierend auf den Überlegungen von Miyake hat eine der wichtigsten Entwicklungspsychologinnen, Adele Diamond, dieses Modell der exekutiven Funktion erstellt und somit diese kernexekutiven Funktionen betrachtet und dann darauf aufbauend, wie du jetzt sagtest, diese übergeordneten exekutiven Funktionen. Und damit sind eher komplexere Funktionen genannt, wie beispielsweise das Planning, also Pläne erstellen zu können, was auch extrem relevant ist in der Schule, wenn schon nur die Schüler sich selber einen Wochenplan erstellen müssen. Das Reasoning, was eben mit dem logischen Denken was zu tun hat, also das Induzieren und Induktion und Deduktion. Und die Entscheidungsfähigkeit und Problemlösen. Das wären so diese komplexeren Funktionen, die eben auf den drei kernexekutiven Funktionen aufbauen und alltäglich gebraucht werden.
Wenn es mich wundert, irgendwie, ja, es ist ein Konstrukt oder es ist, steht es so im Raum, wenn wir an Tagungen sind oder wir mit Lehrpersonen sprechen, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit, ich weiß nicht wie viele Jahre, es ist ein unglaublicher Hype um diese exekutive Funktionen entstanden. Wir springen da auch auf diesen Zug. Ich meine, wir thematisieren es jetzt hier im Podcast, aber ja, weshalb sind diese exekutive Funktionen momentan so in aller Munde?
In der Schule, wir haben gerade über Beispiele geredet, oder wenn Kinder, es kommt so häufig vor, dass sich ein Kind gerade einen Arbeitsauftrag nicht merken kann oder einfach hereinplappert in den Unterricht. Also es sind so Situationen, die sich alltäglich oder die alltäglich vorkommen. Das heißt, in der Schule haben sie eine ganz hohe Relevanz. Und abgesehen davon ist es eigentlich für unser ganzes Leben oder unsere Lebensqualität extrem wichtig, weil wir eben situationsangepasst handeln können, wir können zielgerecht handeln. Und spannenderweise zeigen Studien, dass genau diese exekutiven Funktionen eine extrem hohe prädiktive Validität haben, nicht nur für die Schulleistung, viel mehr als zum Beispiel der Intelligenzquotient oder das Wissen, was die Schüler bei Schuleintritt haben, sondern wirklich auch langfristig gesehen sind es dann Kinder mit guten exekutiven Funktionen, sind dann Jugendliche mit einem geringeren Risiko für Suchterkrankungen, für Adipositas, für soziale Verhaltensprobleme. Und es sind dann auch die Erwachsenen, die dann mehr Erfolg haben im Job beispielsweise oder die grundsätzlich eine höhere Lebensqualität haben.
Ich finde das noch spannend, Intelligenzquotient und exekutive Funktionen. Also das, was du sagst, macht für mich Sinn. Aber kann man dann eigentlich Intelligenz von den exekutiven Funktionen trennen. Weil ich stelle mich vor, wenn ich ja bessere exekutive Funktionen habe, dann lerne ich schneller, besser, dann bin ich ja eigentlich automatischer, auch so intelligenter.
So trennscharf ist es natürlich nicht. Also beispielsweise genau dieses Reasoning von diesen, wenn wir jetzt das Modell von Diamond anschauen, ist ein Teilaspekt der Intelligenz. Und daher, ja, wir reden wahrscheinlich über zugrunde liegende, sind es dieselben Prozesse unten und die tragen dazu bei, oder dass wir...
Also wenn ja der IQ eigentlich weniger guter Prädikator ist als die EF, dann kann ich es mir vorstellen, weil es oftmals, oder nicht oftmals, aber es gibt Leute, die sind sehr, sehr intelligent, aber dann meistens so bereichsspezifisch, dann da vielleicht soziale Defizite. Ist das vielleicht ein Beispiel, wo dann der IQ weniger
etwas erklärt, was dann
ist als
exekutive Funktion? Ja, das könnten wir so sehen.
Okay.
Und sicherlich, was das Spannende daran ist, ist, dass die exekutiven Funktionen eigentlich trainierbar sind. Und es ist nicht wie eine statische Fähigkeit, die wir angeboren haben, sondern sie können sich weiterentwickeln. Spannenderweise, wenn wir das jetzt neuropsychologisch anschauen, kann man sie so in dem Hirnareal lokalisieren, die sich am spätesten entwickeln, und zwar die präfrontale Kortex, also ganz vorne. Und das heißt, Kindesalter, Jugendalter sind alles sensible Altersphasen, in denen man noch mit spezifischen Trainings diese exekutiven Funktionen fördern kann. Sei es jetzt durch ein kognitives Training beispielsweise oder eben durch Bewegung.
Sehr schön, du spielst den Ball uns zu, du bringst die Bewegung ins Spiel. Ja, wir wollen noch genauer auf diese körperliche Aktivität eingehen und inwiefern Bewegung da helfen kann. Wie sieht es aus? Kann Bewegung helfen, um die exekutiven Funktionen zu fördern?
Ja, wir müssen aber, um das zu verstehen, erstmal eine Unterscheidung machen, und zwar zwischen akuten und chronischen Effekten von Bewegungsaktivität. Mit akut meinen wir jedes Mal, wenn wir eine einmalige Bewegungsaktivität machen und unmittelbar danach beispielsweise in einer Forschung schauen würden, wie verändern sich die exekutiven Funktionen unmittelbar danach. Und diese Effekte verschwinden auch dann tendenziell nach 90 Minuten. Und chronisch wäre hingegen, wenn wir über mehrere Wochen hinweg eine Bewegungsaktivität machen, und dann könnten wir sowohl unmittelbar danach schauen, was passiert mit den exekutiven Funktionen, und aber auch über längere Zeit hinweg, was passiert beispielsweise nach 3 Monaten, wie sehen dort die exekutiven Funktionen aus. Mit dieser Unterscheidung zeigt uns eigentlich der Forschungsstand, dass Effekte zu finden sind, positive Effekte auf die exekutiven Funktionen, aber dass diese Effekte unterschiedlich sind, je nach Merkmalen der Aktivität. Das heißt, nicht jede körperliche Aktivität ist förderlich für die exekutiven Funktionen, und man muss genau schauen, unter welchen Umständen diese Effekte auftreten. Die Merkmale unterscheidet man grundsätzlich in so quantitative Merkmale und qualitative Merkmale. Das heißt, quantitativ wäre beispielsweise die Dauer, wie lang diese Aktivität dauert und wie intensiv sie ist für den Körper, die Intensität. Und bei chronischen Interventionen natürlich auch, wie oft jetzt in der Woche das durchgeführt wird. Und bei qualitativ, da geht es darum, wie die Aktivität durchgeführt wird, also welche Form die Aktivität hat. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir uns jetzt einfach auf einem Fahrradergometer hinsetzen und treten und das Ganze sehr repetitiv und fast automatisch für jeden von uns passiert, wird das einen anderen Einfluss haben auf die exekutiven Funktionen als jetzt beispielsweise das Erlernen von einer komplexen Tanzsequenz, was ja wiederum schon mal kognitiv aktivierend ist für uns. Das ist so, was betrachtet werden muss, wenn man den Effekt überprüfen möchte auf die exekutiven Funktionen.
Also dann sind das meistens eigentlich sportliche oder Bewegungsaktivitäten, die irgendwie eine kognitive Aktivierung noch brauchen. Weil Fahrradfahren haben wir irgendeinmal gelernt und es ist automatisch, deswegen fördert es die exekutiven Funktionen weniger oder kaum.
Also es hat wie verschiedene Erklärungsmechanismen oder Wirkmechanismen, die dahinter mitspielen. Wenn wir uns mit zum Beispiel beim Fahrradfahren denken, es ist sicherlich eine intensive Aktivität, je nachdem, ob wir jetzt gerade bergab fahren oder einen Pass nach oben fahren. Und da geht man davon aus, dass wie physiologische Mechanismen aktiviert werden. Das heißt, es kommt mehr Blut ins Gehirn, damit auch mehr Sauerstoff. Mit einer gewissen Intensität und Dauer können wir auch beispielsweise Wachstumshormone werden ausgeschüttet, wie BDNF. oder Katecholamin, also Neurotransmitter wie Dopamin oder sogar auch Laktat, was wiederum wie die Nahrung vom Gehirn dient sozusagen. Und das könnte uns erklären, wieso wir dann genau nach einer Aktivität eine Verbesserung finden können. Aber dazu kommt eben, dass auch qualitative Merkmale eine Rolle spielen, oder? Das heißt, je nach Form der Aktivität sind die Effekte unterschiedlich. Und hier geht man davon aus, dass genau kognitive anspruchsvolle Aktivitäten, wie beispielsweise das Erlernen einer Tanzsequenz oder ein komplexes Teamspiel, genau die Hirnareale voraktiviert, die dann für die exekutiven Funktionen zuständig sind. Das ist jetzt beispielsweise eben die präfrontale Kortex. Das heißt, man kann es wie kombinieren. Mhm. Und hier ist eben die Frage dann, wo finde ich die richtige Balance zwischen diesen Parametern, damit es nicht überfordernd wird. Weil natürlich man davon ausgeht, dass es wie eine umgekehrte U-Funktion hat. Das heißt, man erreicht irgendwo das Plateau, wo man dann tatsächlich auch die vielversprechendsten Ergebnisse auf die exekutiven Funktionen findet. Aber irgendwann kommt dann auch die Ermüdung beispielsweise. Dann wird es zu viel. Mhm. Und dann wäre es im Akuten zumindest negativ. Dann würden wir danach, würden die Kinder wie müde sein, erschöpft und können sich dann nicht besser konzentrieren.
Wo ist dann dieses Hochplateau anzusiedeln? Also das ist erwähnt, die umgekehrte U-Form, jetzt wann ist zu viel, wann ist zu wenig, ist das von Kind zu Kind unterschiedlich oder gibt es da so eine Faustregel, wo man sich orientieren kann?
Das ist wirklich schwierig und genau deswegen finden wir auch so eine heterogene Studienlage, weil genau man untersuchen muss, welche Aktivität, mit welchen Merkmalen, quantitativ und qualitativ, bei wem, also bei welchen Kindern, mit welchen Merkmalen, fittere, unfittere, bewegungsaffinere und so weiter, Alter, unter welchen Umständen, also wann überhaupt, auf welche kognitive Parameter einen Einfluss hat. Es ist eine ultrakomplexe Frage.
Okay.
Und wir nähern uns uns der Antwort. Also wir sind dran, auch hier mit Studienprojekten genauso die einzelnen Parameter zu variieren und systematisch anzuschauen, welchen Einfluss sie haben. Und jetzt im Akuten konnten wir in einer Reihe von 3 Studien herausfinden, dass die Aktivität kognitiv hochbeanspruchend sein soll, 15 Minuten dauern sollte und Musik mit positivem Feedback kombinieren sollte. Dann haben wir in unseren Studien mit 9- bis 12-Jährigen positive Effekte auf die exekutiven Funktionen gefunden.
Heißt das im Umkehrschluss, dass es sich anbietet, das vor einer Prüfung zu machen? Weil dann sind ja die exekutiven Funktionen sind super ausgebildet, man kann sich konzentrieren, das Arbeitsgedächtnis ist aktiviert, also unmittelbar vor einer Prüfung oder gibt es da eigentlich Unterschiede, wo das anzusiedeln ist im Unterricht? Oder?
Also wir hätten wie verschiedene Möglichkeiten natürlich, durch Bewegung exekutive Funktionen zu fördern und das Ganze im Unterricht reinzubringen. Du sprichst hier die bewegten Pausen an.
Zum Beispiel, ja.
Also einzelne Einheiten, je nachdem einzeln, man könnte es auch über mehrere Wochen hinweg mit den Kindern machen und dann würde man das Ganze entweder selber leiten oder den Kindern selber als Aktivität geben, die sie machen. Zwischen den Unterrichtsstunden oder eben während dem Unterricht. Schwierig zu beantworten und zu sagen, jetzt vor einer Prüfung oder nicht. Genau, weil das ja so unterschiedlich je nach Kind ist, je nach Klasse. Man müsste es wie herausfinden, mal ausprobieren und sich auch erstmal bewusst sein, was für ein Ziel möchte ich überhaupt mit dieser Bewegungspause erreichen. Weil die Förderung der exekutiven Funktion, da würde man das eher als über mehrere Wochen hinweg wahrscheinlich dann machen.
Ja, ich spiele mehr darauf an, ich mag mich erinnern, als Fabian Ecker bei uns im Podcast war. Ich weiß jetzt leider den Titel nicht mehr der Episode, schlecht von mir, aber das kann man ja nachhören und nachschauen. Hat sie auch gesagt, ja, vor einer Prüfung, Bewegungspause ist teilweise schwierig, weil dann sind sie kognitiv ermüdet. Und deshalb wollte ich fragen, ob vielleicht eine neue Sichtweise hinzugekommen ist, bezogen auf die exekutiven Funktionen. Aber das ist sehr...
Ja, also wie gesagt, von unseren Studienergebnissen könnte ich sagen, ja, man könnte das machen, weil dann sind sie unmittelbar danach aktivierter. Aber wie gesagt, es müsste wie mit den spezifischen Klasse auch ausprobiert werden. Und sich auch bewusst sein, ja, wann setze ich es jetzt ein? Oder ist es jetzt nur wegen den exekutiven Funktionen? Oder möchte ich mal einfach mehr Bewegung reinbringen, um die Sitzzeit zu reduzieren? Oder möchte ich das für die Rhythmisierung des Schulalltags verwenden, möchte ich das für mein Classroom-Management anwenden und beispielsweise merke ich, die Kinder sind eher müde, möchte ich sie wieder kognitiv aktivieren oder ist es eher umgekehrt, sind sie super aktiv und ich möchte sie wieder beruhigen mit meiner Pause. Also je nachdem spielen noch weitere Faktoren rein. Und jetzt gerade vor der Prüfung möchte ich wahrscheinlich jetzt vermeiden oder zumindest mal erstmal woanders ausprobieren.
Ja.
Ja, jetzt haben wir doch eigentlich schon Beispiele angesprochen, aber wenn wir vielleicht konkret werden, was gibst du deinen Primarlehrerinnen zum Beispiel für Übungen auf den Weg? Oder hättest du ein konkretes Beispiel, wie man wirklich exekutive Funktionen fördern kann?
Ja, also ich verweise immer auf verschiedene Materialien, weil es hat bereits so viel Material, was verwendet werden kann. Und man muss sich einfach wie bewusst sein, für was wende ich das an oder wofür brauche ich das jetzt? Und was steckt genau dahinter, damit man auch bewusst entscheiden kann, ja, es soll es jetzt kognitiv aktivierend sein oder eben weniger. Also, dass man wie diese Parameter, die wir davor besprochen haben, auch im Hinterkopf behält und weiß, okay, wenn ich eine gewisse Dauer, eine gewisse Intensität erreiche, könnte ich eher so physiologische Mechanismen aktivieren. Wenn ich eher eine kognitive, anspruchsvolle Pause einsetze, dann würden eher psychologische Wirkmechanismen dahinter stehen. Das gesagt, verschiedene konkrete Beispiele, also für die Bewegungspausen gibt es beispielsweise von Swiss Olympic das Schule bewegt, auch online verfügbar mit ganz verschiedenen Beispielen und Fabian ist eben auch, hat auch mal einen Beitrag dort gehabt und hat dort eben kognitiv anspruchsvolle Pausen gestaltet, die sind mega cool und auch schon so aufgeteilt mit den, man sieht so die Parameter, diese Merkmale sieht man. Es gibt ansonsten aber auch so Karteisets wie von Fust,
Patrick Fust, bewegte Schule.
Genau, und das wären so Aktivitäten, die die Kinder selber machen. Also sie fischen wie eine Karte raus und machen dann die Pause. Es gibt aber natürlich auch weitere Möglichkeiten. Wir haben jetzt wie Bewegungspausen angesprochen. Wir könnten aber auch an den Sportunterricht denken und gezielt im Sportunterricht die exekutiven Funktionen fördern.
Das würde mich interessieren.
Da gibt's es gibt ein Handbuch dazu von Katharina Besche, Joy of Moving genannt. Und dort werden genau die Aktivitäten nach Ziel, welches man erreichen möchte, aufgeteilt, beispielsweise die Förderung der exekutiven Funktion. Und da gibt es ganz für die verschiedenen Altersgruppen verschiedene Spiele, die genau die Prinzipien der exekutiven Funktion in die Bewegung reinfließen lassen. Dann hat man beispielsweise Parkour, die aufgestellt werden mit verschiedenen Objekten, die entweder rund oder lang sind und dann können die Kinder machen verschiedene Durchgänge und speichern sozusagen Übungen oder Bewegungen zu jeder Form. Und beispielsweise, keine Ahnung, bei den Bällen müssen sie springen, bei den längeren Objekten. Genau, dann würde man wie...
Auf dem Ball fällt man runter und auf dem Bank bleibt
man stehen. Man würde dann wie Aufgaben reingeben. Sobald diese Bewegungen automatisiert werden, beispielsweise springen immer bei den Bällen, Squats bei den länglichen Objekten, würden sie so mal den Durchgang durchmachen. Dann gibt man eine neue Regel dazu. Man würde dann sagen, alle gelben Objekte, keine Ahnung, Boxen, alle blauen Objekte, Jumping Jacks machen. Und dann würde die Lehrperson, sobald auch diese Runde wie automatisiert wird, würde die Lehrperson anfangen, die Regeln zu wechseln und zu sagen, Form. Und dann müssen die Kinder nur noch die Bewegungen machen, die für die Form passend sind. Dann würde die Lehrperson aber plötzlich sagen, Farbe. Und dann wechselt man zur nächsten Übung. Und somit kann man wie Erschwernisse reingeben oder Schwierigkeitsstufen, die genau diese Prinzipien der exekutiven Funktion widerspiegeln. Man könnte auch Stopp-Signale reingeben, dann hätte man noch Inhibition drin, also dass plötzlich die Bewegung wie eingefroren wird und erst beim nächsten Signal man weiterspielen kann. Also es gibt, das kann man beim Sportunterricht, aber auch bei Bewegungspausen eigentlich einbauen. Also wenn man sich überlegt, was macht jetzt die Inhibition aus, was macht das Arbeitsgedächtnis, was die Flexibilität aus, kann man genau diese Elemente auch in Bewegungsspielen einbauen.
Also das wäre jetzt wie eigentlich explizit, wir machen eine Übung, es ist für exekutive Funktionen. Jetzt wenn wir ein Sportspiel nehmen, Fußball, Unihockey, Basketball, da haben wir ja sehr große Komplexitäten. Ist das eigentlich dasselbe, einfach nicht explizit?
Genau, da kommt genau das zum Spielen wieder die exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle. Ich muss mich auf etwas konzentrieren können, den Rest ausblenden. Ich muss zwischen Entscheidungen auswählen, was mache ich jetzt, welche strategische Entscheidung folge ich jetzt. Also es sind definitiv auch Sportarten, deswegen hatte ich davor auch von Team Games gesprochen, die auch kognitiv sehr herausfordernd sind und somit voraktivieren.
Okay. Aber ich merke, wir haben eine geballte Ladung an Power und Fachwissen hier im Podcast, wenn du da erzählst. Mhm. Ich habe manchmal gedacht, puh, kann ich jetzt noch folgen? Deshalb, normalerweise machen wir zusammen so ein Fazit, oder wir haben uns zumindest vorgenommen, was das Fazit ist. Ich möchte den Ball dennoch dir vielleicht zuspielen.
Ich habe aber noch einen Fazitversuch.
Was denn?
Was nicht, was intelligent ist. Nein, ich möchte das vielleicht noch zuerst einwerfen und dann lassen wir Sophia abschließen. Ich habe mir gedacht, ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn ich jetzt meine exekutiven Funktionen beim Fahrradfahren fördern möchte, muss ich jetzt anstelle von an der Aare entlang fahren, wo es niemanden hat, keine Autos, kein Verkehr, wenige andere Leute, müsste ich jetzt eher voll über den Bahnhofplatz fahren, wo es viele Ampeln, Leute, ich muss auf vieles achten, würde ich jetzt eigentlich so meine exekutiven Funktionen fördern.
Du würdest sie sicher verwenden müssen, oder? Mhm. Und entscheiden, kann ich jetzt durchfahren, kommt da noch das Auto? Oder, ja, die werden sicher beansprucht in dem Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt wiederum auch noch Studien zu Greenness, also zu Outdoor-Aktivitäten draußen im Grün. Und da sagt man genau, dass dieses Ambiente draußen, das Setting, wie die Aufmerksamkeit wiederherstellt, also durch so Entspannung und Faszination. Das heißt, andersrum würdest du jetzt vielleicht auch noch draußen im Grünen, in der freien Natur eine Aktivität machen, kann es auch sein, dass du wie deine kognitiven Ressourcen wieder wie auflädst.
Sehr cool. Ja, eben zum Fazit, vielleicht ganz kurz, wenn jetzt eine Lehrperson beginnen möchte oder vielleicht einen Versuch wagen möchte mit den exekutiven Funktionen, diese fördern durch Bewegung, was würdest du ihr an die Hand geben, um wirklich einfach zu starten, 3 bis 5 Sätze, so plus minus.
Also es hat viel Material schon online, also sich mal durchklicken, anschauen, was es so hat und mal ausprobieren, wie es mit den Kindern ankommt, wie man sich selber auch damit fühlt, das Ganze durchzuführen, weil es bringt natürlich, aber es ist immer noch mit Hemmungen verbunden, bringt jetzt Unruhe in den Unterricht, kann ich damit umgehen? Also mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wie die Kinder darauf reagieren. Und sehr wichtig ist, dass das Ganze individualisiert werden sollte, möglichst. Also das heißt, dass man auch den Vorlieben der Kinder ein bisschen folgen soll. Vielleicht lässt man ihnen sogar die Entscheidung, welche Pause sie jetzt machen möchten. Mhm. Und dass man dann wie mit, das, was wir davor mit Progression angesprochen haben, dass man auch verschiedene Variationen vom selben Spiel dann ausprobiert. Also mit einer Basic-Variante Anfang, sehr einfach, und dann immer Schwierigkeitsniveaus dazu nimmt. Mhm. Je nach Stand der Kinder. Also wenn sie es schaffen, gut können, dann kann man gerade noch ein Erschwernis dazu nehmen.
Mhm. Sehr schön.
Eigentlich klingt das für mich sehr ähnlich wie Training. Mhm. Wir üben, dann werden wir besser. Bleiben diese exekutiven Funktionen oder bauen die dann auch wieder ab, wenn wir nicht trainieren in diesem Sinne?
Kurzfristig ist es so, wenn es jetzt wie nicht als Training gemacht wird, also kurzfristig einfach mal eine Bewegungspause unmittelbar danach, ja, dann verschwinden diese Effekte. Genau. Würden wir es aber trainieren, also über mehrere Wochen hinweg immer regelmäßig diese Bewegungspausen zur exekutiven Funktion, ist es genauso wie ein Muskel, also es kann trainiert werden.
Ein Hirntraining eigentlich.
Ganz genau, einfach. Also es erstellen sich auch neue Synapsen. Und ja, daher.
Eigentlich Training.
Es ist ein Training.
Mit Superkompensation.
Jetzt kommt Sportlehrer durch. Ah, sehr schön. Sophia, gibt es etwas, was wir in diesem Rahmen des Gesprächs noch nicht erwähnt haben und du sagst, hey, da würde ich unbedingt noch gerne, das würde ich unbedingt noch gerne einbringen? Dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
Vielleicht noch, dass man wie bewusst entscheiden muss. Also für was setzt man diese Bewegungspause beispielsweise ein? Also für die exekutiven Funktionen haben wir es angeschaut, es muss gewisse Merkmale wie schon drin haben, genügend intensiv sein, je nachdem, aber auch eben Elemente der Aufgaben der exekutiven Funktion. Aber man kann viel mehr mit diesen Bewegungspausen erreichen und daher muss man sich wie bewusst entscheiden, auf was ziele ich jetzt in diesem Moment. Ja. Und dann weiß man auch, was man für eine Bewegungspause nehmen sollte.
Ja, ich finde diese Worte sehr wichtig, weil teilweise wird das ein bisschen belächelt, weshalb macht ihr Bewegungspausen, das braucht es nicht. Aber jetzt haben wir wirklich eine wissenschaftliche Fundierung, es bringt etwas, wenn man sie gezielt steuert. Also man kann es wirklich vertreten oder es ist wichtig, solche Pausen zu machen.
Ja, oder es schadet zumindest auch nicht. Also ich finde, das ist manchmal auch schön zu hören. Vielleicht sieht man nicht unmittelbar einen Erfolg, aber es gibt keine Beweise oder Evidenzen, dass es einen Schaden zufügt in diesem Zusammenhang. Genau. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich sehr spannend, sehr cool. Wir hätten diese Folge aufnehmen sollen, bevor wir diese Prüfungen machen mussten über die Exekutivfunktionen. Da wären wir, hätte ich zumindest, besser abgeschnitten. Nein, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war wirklich sehr cool und sehr spannend.
Danke euch
beiden. Ja, wir danken herzlich. Ich mache noch einen kurzen Ausblick. Für den Monat Mai sind wir weit in der Planung. Ja, die Episode ist geschrieben. Wir haben wieder einen Gast bei uns. Ich sage noch nicht viel mehr. Es dreht sich wiederum um eine Sportart.
Gibt es keinen Hinweis? Null?
Ja, es hat etwas mit Schläger und Ball zu tun.
Gut, dann verabschieden wir euch mit diesen letzten Worten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, das war es von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Bouger, bouger, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Bouger, bouger.